Christiane hat es in der Moderation schon gesagt und ihr wisst das ja sowieso. Wir sind mittendrin in der Zeit, in den Wochen nach Ostern. Zwischen Ostern und Pfingsten oder, wie man sagen kann, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. War Ostern der krönende Abschluss im Leben Jesu und dann ist er auferstanden, war noch ein wenig bei den Jüngern, hat ein wenig die Zeit mit ihnen zusammen verbracht und war Himmelfahrt wie so eine Art Nachschlag oder Nachtrag. In dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, sind sehr wesentliche Sachen geschehen und ich möchte euch einladen, heute mit darüber ein wenig nachzudenken und in dem Nachdenken, was Jesus dort getan hat, was Jesus seinen Jüngern dort nahegebracht hat, schauen wir ein bisschen zurück in das Alte Testament. Wenn man die Berichte von den Ereignissen nach der Auferstehung Jesu liest, dann sind das erst einmal actionreiche Geschichten, die sich für den Kindergottesdienst gut eignen. Manche kennt ihr. Da geht Jesus mit Jüngern irgendwo auf einem Weg, die ihn überhaupt nicht erkennen. Erst als er abends das Brot bricht, merken sie, Mensch, das ist Jesus. Dann begegnet er anderen am See stehend, weil er etwas zu essen haben möchte und die aber nichts gefangen hatten und gibt ihnen den Auftrag, wie sie fischen sollen. Also richtig tolle Sachen, die man gut ausmalen kann. Heute möchte ich aber mit euch auf etwas anderes das Augenmerk lenken. Lukas schreibt in seinem Evangelium, dass Jesus ihn den Jüngern in einer stillen Stunde zusammen die Augen öffnete über alles, was über ihm geschrieben stand im Alten Testament bei Mose und den Propheten. Und ein ganz wichtiger Text, der auf ihn dort Bezug nimmt, steht im Propheten Hosea, Hosea 6 in den Versen 1 bis 6. Und ich möchte mit euch diesen Text anschauen, aber vorneweg in der ersten Folie, die ihr hinter mir seht, seht ihr schon gleich, wie Jesus auf diesen Hosea-Text mit einer sehr zentralen Aussage schon Bezug genommen hatte, während er mit den Jüngern lebte. Das eine Mal in Matthäus 9 lesen wir, dass Jesus anspricht und sagt, geht hin und lernt, was das heißt. Das zweite Mal einige Kapitel weiter, Matthäus 12, wenn ihr wüsstet, was das heißt. Und der zentrale Satz, der aus dem Propheten Hosea übernommen worden ist, denn ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Nun, ich möchte mit euch den ganzen Text, wo dieses drinsteht, diese Aussage, im Zusammenhang lesen. Ich bitte dich, dass du die andere Folie eben anzeigst. Der Text steht in Hosea 6 in den Versen 1 bis 6. Ich lese ihn und lasse ihn auf euch wirken und ihr habt ihn hinter mir eingeblendet, sodass ihr zwischendurch auch immer mal wieder da hinschauen könnt und die ein oder andere Sequenz verinnerlichen könnt. Hosea 6, der Vers 1 bis 6, dort drin steht, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen, denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, ein Spätregen, der das Land feuchtet. Jetzt kommt ein Vers, bei dem ich hier nur Pünktchen gemacht habe, auf den ich nachher nicht näher eingehen werde. Den lese ich euch jetzt, damit ihr ihn im Zusammenhang gehört habt. Vers 5. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlage ich drein durch die Propheten und töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Und jetzt der Vers 6, den Jesus zitiert hat. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Wir schauen also noch ein bisschen länger zurück. Nicht nur diese 2000 Jahre, die es ja ungefähr her sind, seitdem Jesus auferstanden ist, sondern wir schauen noch einmal 720 Jahre, 750 Jahre weiter zurück. Das war die Zeit, in der Hosea gelebt hat. Und diejenigen unter euch, die sich ein wenig in der Bibel auskennen, wissen, dass er der erste der sogenannten 12 kleinen Propheten ist, also ziemlich am Ende vom Alten Testament gelistet ist. Ihr wisst jetzt die Zeit, wann er ungefähr lebte, 750 Jahre vor der Geburt Jesu. Er war ein Prophet mit einer ganz besonderen Beauftragung. Wie jeder Prophet etwas Besonderes hatte im Alten Testament, er war derjenige, der den Auftrag und ein deutliches Zeichen von Gott bekommen hatte, dass er eine Frau heiraten sollte, die ihn dann verlassen wird, und er sollte sie später dann doch noch einmal heiraten und wieder annehmen und so im eigenen Leben darstellen, wie Gott mit den Gläubigen, die ihn verlassen, umgeht. Dass er doch wie ein liebender Vater oder Ehemann für sie da ist, um sie herzlich aufzunehmen. Das war Hosea. Und wenn wir den Text hinter uns sehen und gehört haben, dann merken wir, es ist ein Mensch, der eine sehr poetische Ausdrucksweise hat. Sie erinnert fast ein bisschen an die Psalmen. Er bringt Gegensätze, die wir aus den Psalmen her kennen. Zerreißen und schlagen, heilen und verbinden. Das, was er in einem Vers gesagt hat, wiederholt er mit anderen Worten im nächsten Vers. Da kann man sehr viel drüber nachdenken und das ergründen. Aber es geht nicht bei diesen Texten in erster Linie darum, das zu ergründen oder darüber nachzudenken. Es geht immer darum, zu hören und herauszuspüren, was ist die Botschaft, was ist der Glaube, was ist das, was der Prophet über die Worte hinaus vermitteln möchte und uns und dir in das Leben hereinbringen möchte. Zunächst mal fängt er an mit diesem großen Aufruf, der ja auch im Leben Jesu war: Kommt, wir wollen wieder zum Herrn umkehren. Es beginnt immer mit der Umkehr. Es beginnt immer mit dem großen Zerrissensein, dass man merkt, so wie ich jetzt lebe, so geht es nicht weiter. Und letztendlich hat Jesus genau dasselbe getan. Er ist gekommen, nicht weil es für sein Leben nicht weiterging, sondern für deins, für meins. Das war ja das Ostergeschehen, dass er in seinem Weg konsequent weitergegangen ist, bis zu dieser Kreuzigung, bis zu dem Tod, um für uns eigentlich dort zu sterben und hinterher für uns, für dich und für mich auch wieder aufzuerstehen. In den Worten, die Hosea hier ausdrückt, zeigt er, er rechnet mit allem, dass Gott eingreifen kann, dass Gott handeln kann, dass das, was uns an Missgeschick, was ihm oder dem Volk als Missgeschick geschehen ist, die Schläge, das Traurige, die Zerrissenheit, dass es dafür von Gott Heilung gibt und ein Verbinden. Ihr wisst das, wenn ihr irgendwelche Wunden habt, euch irgendwo mal angeschlagen habt und habt irgendwo einen Kratzer auf der Haut, da hauen wir meistens erstmal ein Pflaster drauf. Und wer einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht hat, weiß, Pflaster sind gut, Wundschnellverbände sind besser, wenn man die schnell abnehmen und wieder drauf tun kann und das tut der Haut nicht so weh, als wenn man ein Pflaster abreißt. Denn die Wunde, das wissen wir alle, ist ja nicht sofort, wenn ich irgendetwas Blutstillendes draufgepappt habe, verheilt. Sie braucht eine Weile zum Heilen. Wenn Gott verbindet, wird er sanft machen, wie ein Wundschnellverband, nicht wie ein Pflaster, das man abreißt, um zu schauen, ist die Wunde jetzt schon heil oder nicht, sondern wo man auch vorsichtig und zart nachschauen kann. Und die Heilung braucht seine Zeit. Hosea rechnet damit, Gott ist derjenige, der heilt. Und in diesen Vorstellungen und diesen Ausdrucksweisen der Heilung, die Gott bringt, kommt er plötzlich mit einer Prophetie mitten eingebettet in seiner Rede, die Jesus sehr, sehr deutlich auf seinen Tod und seine Auferstehung bezieht. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Und Jesus sagt den Jüngern, das ist an mir erfüllt, was hier verheißen wurde. Es musste so geschehen, es musste an mir geschehen. mitten in der Rede eines Propheten, mitten in der Rede eines, der eine Botschaft Gottes bringt, ein prophetisches Wort, was die Menschen zur Zeit Hoseas überhaupt nicht begreifen und verstehen konnten. Vielleicht auch mitten in euren Hauskreisen und Gottesdiensten, wenn ihr zusammenkommt, ein Mensch, der eine prophetische Begabung Gottes hat, ein Mensch, der ein Wort Gottes an euch bringt, mittendrin vielleicht ein Wort, das man noch gar nicht einordnen kann. So ein Wort hier von dem Hosea, das die Menschen damals sich überhaupt nicht vorstellen konnten, das aber erst in Jesus Wirklichkeit geworden ist, lebendig nach 2 Tagen und am 3. Tag aufgerichtet und der Bezug zu anderen Menschen, zu den Jüngern, zu uns, damit wir mit ihm leben können. Dieses beiläufige Reden eines Propheten hat eine wesentliche Bedeutung. Sie hat die wesentliche Bedeutung zum einen erstmal für Jesus und sein Leben, sie hat aber auch eine wesentliche Bedeutung für uns. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Text, mit den Überlegungen, wie man Gott erkennt, wie man ihm sich nahen kann, bis er zum Schluss in diesem wesentlichen und zentralen 6. Vers endet, wo der Prophet Hosea im Namen Gottes, als Rede Gottes, dem Volk sagt: Ich habe keine Lust an Opfern, aber ich habe Lust an der Liebe. Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Das ist natürlich für uns ein bisschen schwierig. Heutzutage, wie wir leben, wir machen ja in unseren Gottesdiensten nicht so wirklich Opfer. In der Zeit, als Hosea das gesprochen hatte, da gab es sehr, sehr viele Opfer. Und die Opferhandlungen im alten Bund waren vorgeschrieben, Bestandteil des Gottesdienstes. Ja. Es gab ganz, ganz viele verschiedene Opfer und wir haben hier etwas, was besser ist als alle Opfer, was Gott sich wünscht, was besser ist als alle Opfer. Die Opfer im alten Bund waren meistens Tiere, die man zum Tempel bringen musste. Es gab eine ganze Reihe von Opfern. Es gab das Sündopfer. Also wer gesündigt hatte und Schuld auf sich geladen hatte, der musste ein Opfertier bringen. Einmal im Jahr hat der Priester einen großen, dicken Stier genommen und musste ihn opfern. Es gab Brandopfer, Widder. Das sind die männlichen Schafe. Die wurden dort verbrannt und es war ein angenehmer Geruch. Für unsere Nasen sicherlich nicht, für Gottes Nase, so wird es beschrieben im Alten Testament schon. Auch ein großes Tier. Es gab sogenannte Füll- und Web- und Dank- und Trankopfer, jede Menge. Eine total komplizierte Regelung, was es an Opfern gab. Nun ja, wir denken oft, wenn wir an Opfer denken, vielleicht an, was geht mich das an? Wir haben vorhin gebeten für die Opfer der Katastrophe in Boston und wir sind geneigt, bei solchen Katastrophen oder bei Hungerkatastrophen, bei den kriegerischen Auseinandersetzungen, Geld zu spenden und das als Opfer zu bezeichnen. Es ist ein Verzicht auf das, was wir haben, aber die Opfer im Alten Testament, das waren existenzielle Einschränkungen. Also die hatten diese Tiere, weil sie von den Tieren und mit den Tieren lebten. Und wir haben, wenn sie irgendetwas geopfert haben von dem, was sie lebten und zum Leben hatten, irgendwie das Beste abgeben müssen. Das Beste. Nicht irgendetwas. Für dich, für mich, für uns, für heute. Also ich bin in der Firma, in der ich arbeite, im Augenblick in einer Situation, dass mein Chef mir gesagt hatte, dass ich irgendwann demnächst ein neues Smartphone bekomme. Wir haben diese Mobiltelefone schon seit vielen, vielen Jahren und da ich eher auch so zu den Sammlern gehöre, habe ich noch das erste Mobiltelefon, was ich jemals von der Firma bekommen habe. Wir dürfen sie privat benutzen. Das erste Mobiltelefon, ich wollte es fast mitnehmen, aber ich sage, komm, das ist lächerlich. Es ist noch so ein Gerät, so ein ganz großes Siemens-Gerät, wo man noch die Antenne rausziehen musste, um zu telefonieren. So, jetzt habe ich das hier. Jetzt habe ich mein aktuelles Handy, jetzt habe ich noch 2, 3 andere, die ich habe und jetzt kommt das Smartphone. Wenn ich jetzt ein Opfer mache, was wäre denn das Opfer? Ja, mit Sicherheit nicht dieses alte, tolle Siemens-Gerät, das ich vielleicht mal irgendwann in einem Museum verkaufen oder verschenken kann. Es wäre das Neueste. Oder wer gesehen hat, mein Auto da draußen, logischerweise mit dem Kennzeichen, seht ihr, das Fahrzeug, was da ist, hat jetzt auch schon 100.000 Kilometer gelaufen, ist knapp 5 Jahre alt, das meiner Frau. 11 Jahre alt, auch 100.000 gelaufen. Wir schauten uns letzten an und haben gesagt, irgendwann müssen wir uns ein neues Auto kaufen. Was wäre denn jetzt richtig? Was wäre denn jetzt das Opfer zu geben in dem Kontext des Alten Testamentes? Doch sicherlich nicht mein altes Auto, was noch nicht so viel Rost hat, aber das meiner Frau, das 11-Jährige, das schon so ein bisschen dahingammelt, das in die Schrottpresse oder sonst wohin zu geben, wäre das ein Opfer? Nein. Und so war für die Menschen damals das Opfer, was sie gebracht haben, eben nicht eins aus der Fülle irgendwo wegzugeben, wir haben ja noch so viele andere Tiere, sondern das Beste, was sie hatten. Und in dem Besten, was sie hatten, versuchten sie, Gott, ihre Liebe, ihre Anerkennung auszudrücken. Ich denke, die Juden, die waren dort sehr fromme Menschen, die waren Menschen, die sich da sehr gut dran gehalten hatten und die aufgrund dieser exakten Vorschriften auch nicht damit spielen konnten. Ich selber bin ja 2,5 Jahre lang in Tibet gewesen mit meiner Frau. Wir haben dort gelebt und haben versucht, Menschen das Evangelium nahezubringen und waren doch sehr überrascht bei den tibetischen Buddhisten, wie dort Opfer stattfinden. Wir müssen ja auch Opfer geben und bei denen geht es so, dass man Geld verschenkt und das ist Opfer. Und wenn sie ihr Geld verschenken an arme Menschen und an Bettler, dann hoffen sie, dass es ihnen selber dadurch in ihrem nächsten Leben besser geht. Die glauben ja, dass sie ständig weiter hier auf der Erde leben werden. Aber der Geldwert, den sie schenken, wenn sie einen Yuan der chinesischen Währung einem Bettler schenken, ist das gut. Wenn sie aber dieselbe Summe anstelle einem Bettler, einem buddhistischen Mönch schenken, dann zählt das 10-mal so viel und gibt ihnen 10 Pluspunkte auf dem Weg des Lebens. Also Opfer berechnend? Ich opfer nur irgendetwas, damit es mir selber gut geht? Eine Möglichkeit, Opfer zu geben. Wir sind in einer Zeit, in der wir eben weder unsere Smartphones noch unsere Autos als Opfer abgeben. Wir sind in einer Zeit, in der wir eben nicht, wie die Buddhisten, berechnen, gebe ich meine Euros hier in den Klingelbeutel oder spende ich sie an irgendwelche Flüchtlinge. Das eine zählt mehr als das andere bei Gott. Wir wissen, wenn wir etwas von Herzen geben, zählt es. Wir sind in einer Zeit, in der wir nicht hierher kommen und irgendwelche Brandopferaltäre haben und hier Tiere verbrennen, weil es zu unserem Gottesdienst gehört. Aber manches in unserem Leben ist so oder sehen wir an, als wenn es ein Opfer ist. Manchmal ist es vielleicht einfacher, wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen des alten Bundes, wo die Menschen mit ihren Tieren in den Tempel gingen und die anderen haben auch gesehen, was für Tiere der eine oder andere angeschleppt hat, was er Gott gibt. Vielleicht ist manches Opfer, was du bringst, nicht nur sonntagmorgens aufzustehen und nicht im Bett zu bleiben, um in einem Gottesdienst zu gehen. Vielleicht ist manches Opfer die Anstrengung, und du empfindest es so, weil du irgendwo in der Gemeinde mitarbeitest, weil du nach der Mitarbeit gefragt bist, wie wir hier am Anfang das gesehen haben. Auf der Beamer-Präsentation, Mitarbeiter werden überall gesucht. Vielleicht ist das Opfer, das Anstrengende, was du hast, die Finanzen, die du trotzdem gibst. Und du möchtest irgendetwas in der Hand haben und irgendetwas in der Hand halten, dass du sagst, aber das ist doch etwas. Dann bitte ich dich, auf Jesus zu sehen, der Ostern, das wir feiern, gestorben ist an einem Kreuz als Höhepunkt seines Lebens. Da hat er nichts in der Hand gehabt. Da hat er nichts, was er vorweisen konnte, was er alles gut gemacht hat. Er hatte Menschen geheilt, er hatte Evangelium gepredigt, Befreiung. Besessene wurden befreit von Dämonen, Verängstigte wurden aufgerichtet. Er hatte Menschen satt gemacht, die hungerten, einmal 5.000, einmal 4.000. Und wie viele von diesen Leuten waren bei ihm unterm Kreuz? Die ganze Stadt Jerusalem, die total happy war, als er in Jerusalem einzog. Wie viele von diesen Menschen waren da und trösteten ihn? Als Jesus am Kreuz starb, hatte er nichts. Er war ganz allein. Er hatte nichts, was er vorweisen konnte. Keine große Nachfolgeschar, die jetzt bei ihm war. Er war ganz allein. Das Opfer, das er dort gebracht hat, ein Beispiel für dich, für mich. All die Sachen, die dir vielleicht wichtig sind, all die Sachen, die dir etwas bedeuten, wo du etwas festhalten möchtest, wie ein Jude sein Opfertier, deine Anstrengungen, dein Geld, was du Gott vorzeigen möchtest, das zählt nicht. Jesus selber hat so etwas nicht mehr gehabt und vorgewiesen, als er am Kreuz war oder auferstanden ist. Und durch die Erinnerung an diesen Vers macht er sehr deutlich: Ich habe Lust an Liebe, nicht am Opfer, an Erkenntnis und nicht am Brandopfer. Jesus selber hat es uns vorgelebt und er ist gestorben und das wissen wir und das dürfen wir verinnerlichen aus lauter Liebe. Die Liebe war das tragende Element. Die Liebe ist das gewesen, was ihn mit uns, mit dir verbindet und was zählt vor Gott, dem Vater. Das Opfer ist ein für alle Mal geschehen, für dich und für mich. Und es gibt nichts, was wir diesem Opfer Jesu beifügen könnten. Es gibt nichts, wie wir das ergänzen könnten. Der Jünger lebt maximal wie der Meister, wie der Herr. Der Jünger ist nicht größer als der Herr. Also alles, was Jesus getan hat, seinem ganzen Todesopfer, ist nichts beizufügen. Das Einzige, was übrig bleibt, ist dieser Anspruch, diese Erwartung, diese Erinnerung. Er sehnt sich nach der Liebe. Er sehnt sich nicht danach, dass du noch eifriger, noch fleißiger die Bibel liest und studierst und auswendig lernst, dass du noch intensiver in irgendwelchen Gruppen oder christlichen Aktivitäten mitmachst oder noch wesentlich mehr Geld spendest. Das ist alles gut. Aber wenn du das praktizierst und auslebst und im Herzen nicht von der Liebe zu ihm und zu deinem Nächsten geprägt bist, dann hat das alles keinen Wert. Dann ist es nicht das, was Jesus sich gewünscht hat. Es gibt also keinen Auswendiglernkurs, obwohl es gut ist, die Bibel zu kennen. Jesus zitiert ja hier diesen oft unbekannten Propheten Hosea. Jesus hat diese Stellen einige Male angeführt. Ich habe das im Anfang ja eingeblendet, als er mit den Pharisäern, mit dem frommen Volk irgendwie Diskussionen hatte. Er erinnert sich an die Worte. Es ist also gut, die Bibel zu kennen. Aber wenn du die Bibel kennst und die ganze Bibel von vorne bis hinten auswendig vor- und aufsagen kannst, ist das beeindruckend. Aber es sagt nichts über die Liebe. Die Liebe, die Gott dir eigentlich ins Herz gibt und die Liebe, die er so sehr als Antwort von seinem Wesen sich erwartet und erwünscht und erhofft. Jesus spricht so mit den Jüngern in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Jesus spricht so und erinnert sie an dieses Kapitel. Er erschließt ihnen aus dem Alten Testament die ganzen Verheißungen, auch diese Worte. Und das ist sein Training für die Zeit, wenn er nach der Himmelfahrt im Himmel auf dem Thron des Vaters sitzen wird. Also kein Strategiekurs, wie sie Gemeinde zu bauen haben. Keine theologische Nachsitzeinheit, damit sie das, was sie noch nicht so richtig verstanden hatten, noch einmal wiederholen. Ja, schon ein bisschen hereinschauen ins Alte Testament. Ja, schon darauf hinweisen, was an Worten da ist. Aber immer wieder erinnern, all das Wissen und auch nur das Tun, ohne dem Herz, ohne der Liebe, das führt nicht zum Ziel. Das ist nicht das, was Gott durch diese ganze Angelegenheit wollte. Das ist nicht das, was er beabsichtigt hat durch Tod und Auferstehung. Was also nicht in und aus der Liebe zu Gott geschieht, hat keinen bleibenden Wert. Aber darin vertraute Jesus den Jüngern in dieser Zeit, wenn er sie daran erinnert, dann werden sie es persönlich umsetzen und anwenden. Weil die persönliche Umsetzung und Anwendung der Erinnerung an diesen Vers bei jedem Jünger unterschiedlich aussieht. Aussah, aussieht. Er sieht bei dir und dir anders aus, als wir bei denen, die am Fenster sitzen und denen auf der anderen Seite. Wie wir die Liebe, die Gott zu uns hat, ausdrücken, das gibt Gott uns in unser Herz und da antworten wir persönlich drauf. Wichtig ist, dass wir drauf antworten. Wichtig ist, dass wir uns diese Freiheit annehmen, eben nicht nach Leistungen zu schauen, sondern zu sagen, nach der Liebe. Liebe aber sucht immer Ausdrucksformen. Und wie drücken wir Liebe aus? Mit Sicherheit nicht als ein Opfer. Wenn ich meinen Töchtern etwas schenke, die eine hat jetzt nächste Woche Geburtstag, dann gebe ich natürlich Geld aus, um irgendein Geschenk zu kaufen. Aber ich gehe nicht dahin und sage, ach, was für ein Opfer, und ich muss ihr irgendetwas geben. Sondern bin mit meiner Frau schon am Überlegen, wie können wir sie erfreuen? Was können wir machen? Was berührt wirklich ihr Herz? Wie können wir auch durch ein Geschenk ausdrücken, dass wir sie so herzlich lieb haben? Das Geschenk als Ausdruck der Liebe lässt uns vergessen, wie viel Geld wir dafür geben oder opfern. Liebe sucht Ausdrucksformen in barmherziger Großzügigkeit. Die Großzügigkeit dem Nächsten gegenüber. Liebe sucht Ausdrucksformen, indem wir Zeit verbringen. Was hätte meine Tochter davon, wenn ich sage, toll, super Geburtstag, aber ich bin nicht da. Das geht nicht. Und wenn ihr vielleicht sagt, okay, mit Kindern, je nachdem, welches Alter sie haben, wie sieht es aus mit euren Partnern oder Partnerinnen? So deine Liebe zu Gott und seine Liebe für dich. Er hat sowieso alle Zeit, weil er der Ewige ist. Du hast auch ein paar Stunden jeden Tag. Und von den 24 Stunden, die jeder Tag mit sich bringt für mich und für dich, sind auch ein paar Minuten, ein paar Sekunden Zeit mit Sicherheit übrig, indem du vielleicht mal gar nichts tust, sondern sagst, Gott, ich möchte dir meine Liebe ausdrücken und deine Liebe auch empfangen. Ich habe vor Jahren einmal in einer Lebensgemeinschaft gearbeitet. Lebte ein junger Mann mit mir, der nebenberuflich tätig war, in einem Obstladen. Und in diesem Obstladen gab es eine alte, rüstige Rentnerin, die arbeitete von frühmorgens bis spätabends jeden Tag. Und sie hielt alles in Ordnung. Sie war eine sehr bittere, aber engagierte Frau. Und irgendwann wollte dieser Kollege von mir ihr etwas Gutes tun und bekam mit, als sie Geburtstag hatte. Und es ist etwas Ungewöhnliches, aber so mit Anfang 20 kaufte er also einen wunderschönen großen Blumenstrauß, kam morgens in den Laden, wo er gearbeitet hatte, und diese alte Dame schon fleißig wieder alles wischte und die Regale nachsortierte und guckte, dass das Obst und Gemüse sauber und ordentlich war. Und er überreichte ihr den Blumenstrauß, gratulierte zum Geburtstag und wollte gerade sagen, und weil Sie heute Geburtstag haben, jetzt machen Sie doch mal eher etwas Pause und ich übernehme die Arbeit, und es ist ja vorbildlich, wie Sie es machen. Alles, was diese Frau mit dem Blumenstrauß zu tun hatte, ist das, was Frauen immer uns Männern eher unterstellen. Sie nahm ihn, legte ihn an die Seite und sagte, jetzt muss erstmal die Arbeit geschafft werden, und putzte fleißig weiter. Er war völlig vor den Kopf gestoßen, mein Kollege. Die Liebe, die er ausdrücken wollte, er war dann hinterher der Einzige, der dann noch hinging und den Blumenstrauß irgendwo wenigstens mal in Wasser reingestellt hat, dass er bis zum Abend noch einigermaßen frisch blieb. Die Frau konnte es nicht annehmen, sie konnte sich keine Zeit dafür nehmen. Bist du manchmal so? Bin ich manchmal so, der Liebe Gottes gegenüber, wenn er dir einen Blumenstrauß überreicht, gedanklich gesprochen, bildlich gesprochen, dass wir sagen, schön und gut, was du Gutes für mich hast, ich lege es an die Seite, ich habe so viel anderes zu tun. Vielleicht so viel anderes für dich zu tun, für die Gemeinde zu tun. Liebe braucht Zeit. Und da, wo Gott dich berührt und berühren möchte und berühren wird, auch in der kommenden Woche, bitte ich dich, nimm dir die Zeit. Lass einfach alles los, was du tust, was du hast, was dich beschäftigt, um diese Liebe anzunehmen. Und dann kannst du auch diese Zeit anderen schenken, in der Liebe und vielleicht auch mal damit umgehen, wenn der andere, wie diese Frau, eben auch so hektisch ist und sich die Zeit gar nicht nimmt, wenn du ihm Gutes tun willst, und ein Verständnis dafür haben, weil du dich selber wiederentdeckst. Wie oft hast du Gutes nicht angenommen? Außer Zeit braucht Liebe auch positive Gedanken. Gelegentlich bin ich unterwegs, geschäftlich, und wenn ich im Ausland irgendwo bin und meine Familie ist zu Hause, ich könnte es ja völlig ausblenden, mit dem Geschäftspartner, mit allem, was dort zu tun ist, mich nur konzentrieren. Nein, wir denken aneinander, wir sprechen miteinander. Liebe braucht Ausdrucksweise in den Gefühlen. Wenn wir einander lieben, wenden wir uns zu und drücken es aus und haben ein grundsätzliches Wohlwollen füreinander, so als Menschen und so zwischen Mensch und Gott. Was nicht aus der Liebe zu Gott geschieht, hat keinen bleibenden Wert. Und Gott ist Liebe. Gott hat alles, sein Opfertod, aus Liebe für dich getan. Und er ist da jeden Tag, um dich zu lieben, und lädt dich ein, auch heute, jedes eigene Opfer, jede eigene Anstrengung und alles, was du vor ihm vorweisen möchtest, niederzulegen. Seine Barmherzigkeit zu empfangen und sie einzuüben. Und dann bist du eingeladen, das auszudrücken. Weil wir Gott nicht sehen können, brauchen wir Hilfsmittel, das auszudrücken. Eins davon ist, wenn wir singen, wenn wir beten. Wir werden jetzt gleich zusammen in den Lob Gottes eintreten und ihn loben, so wie wir vorhin Psalm 66 auch zusammen gebetet und gelobt haben. Nimm die Lieder, die du hörst, die du mitsingst, lass sie in deinen Alltag auch in der nächsten Woche nachklingen. Als Ausdruck deiner Liebe und in der Botschaft, die Gott dir darin spricht, als Annahme seiner Liebe. Du bist eingeladen, im Gotteslob die Liebe zu Gott auszudrücken. Jetzt und dann auch in der Woche zu Hause. Und so wirst du ihm begegnen und er dir. Und er wartet auf dich und er freut sich daran. Denn das ist seine Botschaft. Er sehnt sich nach der Liebe, die ist ihm viel mehr wert als jedes Opfer. Amen.